Amen. Heute Morgen predige ich über das Thema Liebe. Ja, also für die, die, also das Thema heißt Liebe 3.0. Also die ersten beiden könnt ihr euch ja im Internet anhören. Ja, wir haben einfach gesagt, wir möchten uns das Thema auf den Schirm nehmen. Das Thema Liebe, ein riesiges Thema. Und wir gehen entlang an 1. Korinther Kapitel 13. Wenn ihr eure Bibeln da habt, dann möchte ich euch bitten, dass ihr das aufschlagt. Und wir setzen in Vers 4 ein. Die ersten drei Verse haben wir schon angeschaut. Und wir wollen einfach mal gucken, wie weit wir heute kommen. Weil das Interessante ist, dass Paulus nicht nur sagt, wir sollen Liebe haben oder die Liebe ist wichtig oder irgend sowas, Punkt. Sondern er beschreibt uns Gottes Liebe. Ja, nach allen Seiten schaut er das an. Es ist nicht so, dass er sagt Liebe und dann darf sich jeder was darunter vorstellen. Ja, wenn du einfach nur Liebe sagst, da kann sich ja jeder dann das eine oder andere vorstellen. Der eine stellt sich das vor, der andere das. Ja. Der eine stellt sich vor, dass man immer ganz lieb ist. Der andere stellt sich vor, dass man im Wesentlichen Sex hat. Alle möglichen Vorstellungen gibt es dann, ja. Aber Paulus beschreibt uns hier die göttliche Liebe. Ja, ich habe euch das letzte Mal gesagt, dass die Bibel drei verschiedene Worte für Liebe hat. Das eine Wort ist Eros, das heißt, das ist die sexuelle Liebe, dann die Philia, das ist die freundschaftliche Liebe und die Agape, das ist die göttliche Liebe. Die beschreibt uns Paulus hier. Und er sagt eben nicht nur das Wort und dann darf sich jeder was vorstellen, sondern er guckt das von allen Seiten an, er dreht es rum, er sagt, das ist es nicht. So wie, ja, wie du so einen Diamant von allen Seiten anschaust. Und er sagt, ja, der leuchtet rot, der leuchtet grün, der leuchtet nicht schwarz, der leuchtet nicht sowieso, sondern der ist so. Und so beschreibt er die Liebe positiv und negativ. Also negativ nicht in dem Sinn, dass er sagt, die ist schlecht, sondern er sagt, was sie nicht ist und was sie ist. Er sagt, das ist sie nicht, das ist sie, das ist sie nicht, das ist sie. Und hier hat er jetzt 8 Dinge, wo er sagt, das ist Liebe nicht. Also das ist interessant, ja. Wenn du den Yoni beschreibst, dann kannst du beschreiben, der Yoni ist so und so. Und du kannst auch beschreiben, so und so ist er nicht. Und beides gehört zusammen. Ja? Und so beschreibt er uns die Liebe. Und ich wollte mal fragen, hat jemand die neue Genfer Übersetzung dabei? Die NGÜ? Die hast du? Super. Du bist gleich dran, vorlesend. Vers 4 bis 6. Wer hat die Hoffnung für alle? Hat das jemand? Okay, du auch, ja. Wer hat Luther? Du hast Luther? Okay, dann liest du Luther. Und die Elberfelder, wer liest das? Okay, also gut, dann fangen wir mal mit der Elberfelder an. Also nur Vers 4, 5 und 6.
Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie leidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit.
Okay. Luther, hört mal, wie Luther das übersetzt.
Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit.
Mhm. Okay, die NGÜ, bitte.
Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit.
Und die Hoffnung für alle noch zum Schluss?
Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reißen und ist nicht nachtragen. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt.
Okay. Du hast die NGÜ.
Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit.
Ja, so ist die Liebe, beziehungsweise ist die Liebe nicht. Und lass uns mal ein bisschen tiefer da einsteigen und ein paar Dinge anschauen danach, davon. Ich möchte mal die ersten beiden Dinge so beschreiben. Wie geht die Liebe damit um, wenn du oben schwimmst oder wenn du unten bist? Wie geht die Liebe damit um, wenn du Oberwasser hast oder wenn alle anderen dich abgehängt haben? Weil das gibt es ja im Leben. Es gibt Situationen, wo du das Gefühl hast, alle anderen haben dich überholt. Denen geht's gut, die haben alles Schöne und du bist irgendwie benachteiligt. Und dann gibt es die Situation, wo du vielleicht denkst, wow, ich bin jetzt oben auf der Sahne. Und die anderen sind irgendwie unter mir. Ich bin eigentlich super. Ja. Und diese beiden Dinge schaut jetzt Paulus an und möchte uns zeigen, wie Gottes Liebe in diesen Fällen ist. Ja. Und als erstes fängt er damit an, wie geht die Liebe damit um, wenn du unten bist. Ja. Und dann sagt er, die Liebe beneidet nicht. Liebe neidet nicht oder kennt keinen Neid oder eifert nicht oder ist nicht verbissen. So beschreibt er die Liebe. Worauf könnten wir denn neidisch sein? Da gibt es alles Mögliche. Ja? Auf das Auto, das Geld, das Haus von jemand anderem, aber auch auf die Position, auf die Anerkennung, die jemand kriegt. Und es gibt vor allen Dingen auch einen geistlichen Neid. Habt ihr das schon mal erlebt? Da ist jemand, der scheint irgendwie mehr von Gott abgekriegt zu haben. Mehr Salbung, mehr Gaben, mehr geistlichen Erfolg. Menschen, die irgendwie scheinbar mehr von Gott gekriegt haben als ich. Und das klassische Beispiel davon ist David und Saul. Ja, der Saul, König Saul, der war neidisch auf den König oder auf den David. Ja, der David, der kam von einer Schlacht nach Hause und die Frauen haben gesungen. Das ist eine typische Situation. Ja, stellt euch vor, das Team, wo spielt Ronaldo? Real Madrid, genau. Gibt es da irgendeinen unbekannten Schauspieler, sag ich schon, einen unbekannten Fußballer in Real Madrid, den ihr zufällig kennt? Franz Müller ist neu hingekommen nach Real Madrid. Ein ganz junger Kerl, hat noch nie gespielt, er darf das erste Mal spielen und der schießt in dem ersten Spiel 5 Tore und der Ronaldo 1. Und hinterher singen die Frauen: Franz Müller hat 5 Tore geschossen, Ronaldo plus 1. Franz Müller hat 5 Tore geschossen, Ronaldo plus 1. Das singen die Frauen hier, als David nach Hause gekommen. Saul hat Tausende erschlagen, David aber Zehntausende. Saul hat Tausende erschlagen, David aber Zehntausende. Und so war so ein Lied durch Jerusalem und Jerusalem noch nicht, aber durch die Städte. Und wow, was macht das mit dem Saul? Da steht Folgendes. Da ergrimmte Saul sehr. Und diese Sache war in seinen Augen böse. Und er sagte, sie haben David Zehntausende gegeben, mir haben sie nur Tausende gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. muss euch gestehen, ich kann den Saul verstehen. Wer kann ihn noch verstehen? Könnt ihr den Saul verstehen? Ich kann den Saul verstehen. Und aber Gottes Liebe ist nicht so. Wie wäre denn Gottes Liebe gewesen in der Situation? Wenn Saul Gottes Liebe gehabt hätte, wie wäre er denn dann damit umgegangen? Was denkt ihr? Er hätte mit. Ja, vielleicht hätte er mitgesungen.
Er hätte dem Erfolg, oder er hätte ihm den Erfolg gegönnt.
Er hätte ihm den Erfolg gegönnt. Er hätte sich gefreut für ihn. Das, so ist tatsächlich Gottes Liebe. Gottes Liebe ist tatsächlich so, dass sie sich, dass sie nicht beneidet, sondern sich freut, wenn jemand anders Erfolg hat. Das ist nicht unsere menschliche Liebe. Das kriegen wir menschlich nicht hin. Aber Gott ist so. Und es gibt ein Vorbild im Neuen Testament, der tatsächlich so ist, und das ist Johannes der Täufer. Der Mann ist echt unglaublich. Ja, Johannes der Täufer hatte ja großen geistlichen Erfolg sozusagen. Hunderte, Tausende sind zu dem gekommen, in die Wüste. Der ist noch nicht mal in die Stadt gegangen, hat gepredigt, sondern der war in der Wüste und die Leute sind alle zu ihm gekommen. Und dann, und er hat die alle getauft, ja, hat gepredigt. Und dann kommt Jesus und auf einmal ist er gar nicht mehr interessant. Ja, jetzt laufen die alle Jesus hinterher. Und die Jünger sagen, seine Jünger sagen das auch noch. Ha, jetzt laufen die alle Jesus hinterher. Und Johannes sagt diesen Satz: Ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Also ein Mensch kann sich nichts nehmen. Könnt ihr das da mal zumachen? Er kann sich selber nichts nehmen, es sei ihm denn, Gott hat es ihm gegeben. Und das hat er gewusst. Jesus hat sich da nichts genommen. Ihm hat's, Gott hat es ihm gegeben. Und wisst ihr, was er zu seinen Jüngern sagte? Geht ihm auch hinterher. Jetzt nicht mehr mit mir, sondern geht jetzt auch mit Jesus. Also es ist unglaublich, was dieser Mann dort gemacht hat. Weil er wusste, das ist Gottes Plan. Und das ist unsere Herausforderung auch, wo wir sehen, jemand überholt uns, jemand nimmt, läuft uns den Rang ab, jemand, der ist scheinbar besser als wir. Dann zu sagen, okay, Herr, ich weiß, niemand kann sich was nehmen, nur du kannst es geben. Und ich segne denjenigen, der jetzt Erfolg hat. Das ist eine große Herausforderung für unser Herz. Also zumindest mal für meins. Und ich habe da auch schon viel versagt auf dem Gebiet. Aber wenn wir Neid und Eifersucht in unserem Herzen Raum geben und zulassen, dann kommen daraus schlimme Dinge. Ja. Und Gottes Wort sagt in Jakobus 3, Vers 16, wo Eifersucht, also Neid ist und Eigennutz, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Jede schlechte Tat. Warum ist es so, wenn wir Neid in unserem Herzen erlauben? Also Neid, wenn du Neid kommt, das kommt immer mit einem Stich. Und wenn du das dann erlaubst, dass es da drin bleibt und das dann kultivierst, kommt daraus, dass du danach trachtest, dem anderen zu schaden. Früher oder später. Durch Worte, durch irgendwas und sei es durch Ignoranz, ja. Und Gottes Wort sagt, die Liebe ist nicht so. Johannes der Täufer ist unser Vorbild. Wir sind nicht neidisch. Wir sind nicht verbissen. Wir entspannen uns im Herrn. Ja? Wir haben das letztes Jahr gesagt, Verbissenheit ist ein großes Problem gewesen, auch in unserer Gemeinde. Ja? Und wir wollen das nicht mehr, diese Verbissenheit. Wir können uns nichts nehmen, wenn Gott es uns nicht gibt. Und da kann man sich ein Stück weit dran entspannen. Entspannen in dem, was Gott uns gegeben hat. Das ist unsere Therapie. In geistlichen Dingen und auch für unser Leben überhaupt. Entspann dich in dem, was Gott dir gegeben hat jetzt. Das, was er dir gegeben hat, hat er dir gegeben. Und deine Therapie ist, dank ihm dafür. Dank ihm für das, was du jetzt hast. Und schau Gottes Liebe zu dir an, die so ist. Die dich aufbauen will und nicht runterzieht. Das zweite ist, wie gehst du damit um, wenn du jetzt oben bist? Wenn du derjenige bist, der den Porsche fährt. wenn du derjenige bist, der die 5 Tore geschossen hat, wie gehst du mit den anderen um? Und da sagt Gottes Wort jetzt hier über die Liebe. Die Liebe tut nicht groß. Sie spielt sich nicht auf. Sie prahlt nicht. Sie treibt nicht Mutwillen. Ja? Also wenn wir auf der anderen Seite, auf dem Pol sind, ja, dann ist die Liebe Gottes nicht so, dass man dann überheblich wird und eingebildet oder stolz angibt. Ja. Manchmal macht man das ja versteckt, dass man so ein bisschen erzählt von seinen Erfolgen. Und das klassische Beispiel dafür in der Bibel sind die Pharisäer. Und Jesus geht mit denen sehr hart um. Ja. Die haben das drauf, sich selbst zu loben. Und ja, unsere Kultur ist ja vielfach so, dass wir dabei sind, ganz kräftig uns die ganze Zeit selbst zu loben, unser Aussehen, unseren Erfolg, unsere Wirkung, das ins Facebook zu stellen, eine Website zu machen von uns selber, Kataloge, die besten Fotos und so weiter, Selbstdarstellung, Ich-Sucht, Anerkennung. Und Jakobus 4, 16, da steht ein Vers, da steht, nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien, alles solches Rühmen ist böse. Und die Pharisäer, die haben das auch noch geistlich getan. Ja, die haben das gemacht, die haben so gebetet, dass andere das sehen. Die haben extra lange Gebetsriemen gemacht, die haben diese Fäden gemacht, die die Gebote Gottes symbolisieren, und es soll allen klar sein, sie sind die geistlichen Vollblicker. Und sie haben sich an dem Platz gesetzt, wo man sie auf jeden Fall wahrnimmt. Und der eine Pharisäer, Lukas 18, Vers 11, der sagt das doch sogar noch vor Gott. Der sagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie der Zöllner. Danke Gott, dass ich nicht so bin. Ja, wir lachen darüber, aber wir haben das auch schon gemacht. Wisst ihr das? Wir haben das auch schon gemacht. Wir haben das auch schon hier in der Gemeinde gemacht. Das ist nicht gut. Also, nicht groß tun, sich nicht aufspielen, selbst dann nicht, wenn Gott dir gute Dinge gegeben hat. Ja. Und wisst ihr, Paulus hätte ja wirklich Grund gehabt, sich selber zu rühmen, sagen, Mensch, ich bin echt wirklich ein Mann Gottes, ja, mit Vollerfolg, und das darf man ja auch mal ein bisschen publik machen, ne? Kann man ja mal einen Flyer drucken. Aber Paulus sagt Folgendes, 2. Korinther 12, 6, denn wenn ich mich rühmen will, so werde ich doch nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Wenn ich mich rühmen will, ich würde nicht mal lügen. Es wäre alles wahr, was ich sagen würde, was Gott über mich, was durch mich getan hat. Sagte, ich enthalte mich aber dessen. Also ich mache es nicht. Warum? Ich will nicht, dass irgendjemand höher von mir denkt, als was er an mir sieht oder von mir hört. Also Paulus spielt den Ball ganz flach. Ganz bewusst. Und er sagt, wir sollen das auch machen. Er sagt, ich sage euch durch die Gnade Gottes, Römer 12, 3, die mir gegeben wurde, jedem unter euch, nicht höher von sich zu denken, als sich zu denken gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jedem das Maß des Glaubens gegeben hat. Also er sagt, denkt nicht hoch von euch, denkt angemessen von euch. Rühmt euch nicht, Sprüche 27, 2, es rühme dich ein anderer, nicht dein eigener Mund. Ja. Und die Liebe Gottes ist so, dass sie den Ball flach spielt und sagt, okay, ich muss nicht gut angesehen sein. Und dann gibt es eine Geschichte von Billy Graham. Billy Graham kennt ihr wahrscheinlich den Namen, ja? Wie er auf dem Schiff damals noch, er ist ja schon sehr alt, ich weiß gar nicht, lebt er noch oder ist er gestorben mittlerweile? Lebt noch? Ich glaube, er lebt noch, ne? Schon sehr alt, ja. Und in den 50er Jahren ist er mit dem Schiff von Amerika nach Europa gefahren und hat sich mit einem jungen Evangelisten unterhalten. Und das beschreibt hier der Alexander Strauch, und der kennt den Evangelisten, der ihm die Geschichte erzählt hat. Und der hat ihm erzählt, Der Billy Graham, der war damals schon bekannt, der hat damals in den 50er Jahren vor Stadien schon in Deutschland gepredigt. Ja. Tausende Leute. Und der hat sich mit dem unterhalten und der hat so getan, als wäre er der Niemand und hat den gefragt, den jungen Kerl, ja, und erzähl mir über deinen Dienst und was machst du und wie kann ich für dich beten und so weiter. Also das finde ich schon irgendwie interessant. Ja. Und das Interessante ist, dass dieser Mann ja wirklich bis an sein Lebensende irgendwie auf der Spur geblieben ist, die Gott ihm gegeben hat. Das hat zu tun mit seiner Demut. Ja. Also das, die beiden Punkte, die Liebe, sagt die Bibel hier, tut nicht groß. Also die Liebe neidet nicht und sie tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf, das ist eigentlich fast dasselbe. Ja. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal jemanden gesehen, der sich aufbläht oder sich aufblustert? Schon mal gesehen? Ja. Als ich in Kenia war auf dem Hof, auf dem Grundstück von dem Wycliffe, der hat einen Hahn, der hat mehrere Hähne dort, ja. Aber der hat vor allen Dingen einen Hahn. Und den solltet ihr mal sehen, wie der da langläuft. Und es ist ganz klar, dass er da der Chef ist, nicht der junge Hahn. Der versucht es auch manchmal und dann kommt der alte Hahn und der zeigt ihm ganz schnell, dass er der Chef ist. Aber der läuft da rum, boah, der kann vor Kraft kaum laufen. Das ist der Hahn. Ehrlich, Kopf nach oben, hinten die Federn raus und der stolziert da rum, vor den Hennen rum. So die ganze Zeit, der hat nichts anderes zu tun als das. Und er macht schon noch ab und zu was anderes, genau. Und also das ist, glaube ich, das, was Gottes Wort hier meint. Ja, jemand, der aufgeblasen ist, der sich aufspielt, ja, der sagt, hier, schaut mich an. Ja. Arroganz, Hochmut, Stolz, Besserwisserei. Ja. Und das Interessante ist, dass diese Haltung uns Gott zum Gegner macht. Also Gott wird dann unser Gegner, wenn wir so eine Haltung in unserem Herzen haben. Ich möchte euch was vorlesen, was C.S. Lewis geschrieben hat. C.S. Lewis ist derjenige, der die Narnia-Bücher geschrieben hat. Und er hat Folgendes gesagt. Durch den Stolz wurde der Teufel zum Teufel. Durch seinen Stolz oder durch den Stolz wurde der Teufel zum Teufel. Vorher war er nicht der Teufel. Vorher war er ein Engel. Durch Stolz wurde der Teufel zum Teufel. Stolz führt zu jedem anderen Laster. Stolz ist eine vollkommen antigöttliche Geisteshaltung. Und wir lesen das in Jesaja 14, wie der Teufel sagt, ich will hinaufsteigen, ich will mich dem Höchsten gleich machen, ich will das alles. Ja. Und manchmal ist es halt ganz versteckt. Ja, wir sind dann stolz auf unsere Familie, stolz auf unsere Kultur, stolz auf unsere Erkenntnis, stolz darauf, dass wir es irgendwie doch ein bisschen besser blicken als andere. Leute, ich habe das gemerkt, dass sowas in meinem Herzen ist. Stolz, dass ich doch ein bisschen besser blicke als andere. Und an der Stelle ist Gott dann mein Gegner, wenn das da drin bleibt in meinem Herzen. Deswegen, Jesus ist an der Stelle ganz anders. Ja. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ihr kennt die Stelle. Matthäus 11, 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Also wenn wir da zu Jesus kommen und dieses Sanftmut irgendwie von ihm haben, kriegt unsere Seele Ruhe. Das merke ich auch. Ja, da kann man sich dann tatsächlich entspannen. Ich brauche dann diesen blöden Stolz nicht mehr, weil ich Jesus habe. Und ich merke, das macht mich zum Freund Gottes. Demut macht mich zum Freund Gottes. Gibt mir seine Gnade, seine Gunst. Ja. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Und ich habe noch eine Stelle dazu. Römer 12, 16 sagt Paulus, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Also die Liebe bläht sich nicht auf. Sie spielt sich nicht auf. Sie kann damit umgehen, mit dem zufrieden sein, was Gott gegeben hat. Und sie kommt, die Seele kommt zur Ruhe in der Liebe Gottes, in der Liebe Jesu. Wenn wir zu ihm kommen, von ihm lernen, findet unsere Seele eine Ruhe und einen Frieden. Das ist doch gut, oder? Also, was ist noch Liebe? Also, seht ihr, es reicht nicht einfach nur zu sagen Liebe, sondern man muss schon anschauen, was beinhaltet Liebe? Und es beinhaltet so viel, ja? Was macht die Liebe noch nicht? Die Liebe benimmt sich nicht unanständig oder nicht ungehörig, nicht taktlos. Sie verletzt nicht den Anstand. Also man könnte sagen, die Liebe benimmt sich wie ein Gentleman. Und ich habe letztens wieder so einen alten Film geschaut, da hat David Niven mitgespielt, ein englischer Schauspieler, und der spielt da so einen richtigen Gentleman. Der ist einfach irgendwie höflich und freundlich und taktvoll. Und wie der mit Leuten umgeht, das ist einfach klasse. Ja? Nur die Sache ist die, nicht jeder, der höflich ist, hat auch Liebe. Ja, das kann auch aus anderen Gründen sein oder antrainiert. Aber jeder, der Liebe hat, ist höflich. Ja, jeder, der Liebe hat, ist freundlich. Und jeder, der wirklich Liebe hat, der kann auch die Tür aufhalten. Der kann auch seinen Sitz anbieten. Der kann andere vorgehen lassen. Der kann an der Kasse auch den vorgehen lassen, der nur ein oder zwei Teile hat. Der kann den Parkplatz freigeben. Der kann höflich sein. Ihr sagt ja gar nichts, ihr seid so ruhig jetzt. Und Höflichkeit ist echt eine ziemliche Power, wisst ihr das? Das ist unglaublich stark. Wenn du jemandem begegnest, der höflich ist, der Gentleman ist, da fühlst du dich wahnsinns aufgewertet. Oder nicht? Geht dir das nicht so? Wenn da jemand ist, der so mit dir umgeht, mit so Ehre, ja, dann fühlst du dich unwahrscheinlich gut, ja, fühlst dich irgendwie respektiert. Und übrigens, Hudson Taylor, Missionar in China, der ist nach China gekommen und die ganzen Missionare vor ihm, die haben gewusst, wir wissen, wie es hier geht. Wir sind ja Engländer. Wir wissen, wie es geht mit Missionen. Die sind da hingekommen mit englischen Klamotten und alles, sind nach China gekommen und in China sind die Leute rumgelaufen mit so einem Hut, mit Zopf und diese langen Mäntel damals zu der Zeit. Und du hast sofort gesehen, wer Engländer ist. Wir bringen euch hier das Evangelium. Ja? Und haben sich gewundert, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Ja? Das funktioniert nicht. Und er war der erste Engländer, der hat sich die Haare wachsen lassen, hat einen Zopf gemacht, hat sich so ein Ding aufgesetzt und hat sich so eine chinesische Kleidung angezogen. Die ganzen anderen englischen Missionare haben ihn verachtet. Und die ganzen Chinesen haben ihn geliebt. Und er hat folgenden Satz gesagt: Taktlosigkeit und Unhöflichkeit sind die größten Fehler in der Mission. Ja? Man kann nicht einfach kommen und sagen, ich weiß schon, wie es geht. Und ich glaube, dass die Dinge heute genauso wichtig sind wie damals. Ja? Dass wir sehen, Liebe respektiert Kultur. Ja, wir müssen nicht alles gut finden, aber wir respektieren das erstmal. Liebe respektiert Grenzen. Ja, Liebe respektiert, wenn ein anderer mir sagt, hier ist meine Grenze. Und respektiert Gefühle, Meinungen, andere Lebenskonzepte. Das ist gar nicht so einfach manchmal, aber Gottes Liebe, wenn wir das wirklich wollen bei uns in unserer Gemeinde, wir müssen lernen, Liebe respektiert es. Wir respektieren uns gegenseitig, wir ehren uns gegenseitig. Die Bruderliebe sei herzlich, die Schwesterliebe sei herzlich. In Ehrerbietung kommt einer dem anderen voraus. Also geht dem anderen voraus in Ehrerbietung. Könnt ihr euch gerade mal überlegen, wie das aussieht. Also, wenn ich nach Russland gehe, dann weiß ich, ich predige mit Anzug. Und nicht, weil ich das will. Ich finde das überhaupt nicht. Das ist für mich immer da drin komisch. Wenn ich mit Malila im Kongo bin, ich ziehe einen Anzug und einen Schlips an, wenn ich predige. Warum? Nicht, weil ich das brauche, sondern ich respektiere die Kultur dort. Ich trinke da auch keinen Alkohol. Obwohl ich frei bin, Alkohol zu trinken. Ich mache das da nicht und ich mache es auch überhaupt nicht zum Thema. Warum denn? Ich respektiere die Kultur dort, die da anders ist. Ja. Und das ist wichtig. Ja. So, jetzt hat meine Frage an euch. Wie sieht das aus, wenn wir einander mit Ehrerbietung zuvorkommen? Also, ja, sagt mal, wie sieht das aus, wenn ihr mich ehrt? Oder wenn du deinen Nachbarn, schau mal deinen Nachbarn an. Ihr sitzt da nebeneinander. Wie sieht das aus, wenn Sabine die Silke ehrt oder die Silke die Sabine ehrt? Ihr könnt euch das immer überlegen. Ihr könnt ja mal jetzt so proben, euren Nachbarn zu ehren. Mit irgendeinem guten Wort. Ja? Wie sieht das aus? Wie kann man da höflich sein? Wie kann man... Die Bruderliebe sei herzlich. Herzlich und freundlich. Wie wirkt das auf dich, wenn ein anderer dich respektiert? Was macht das mit dir? Ist gut, oder? Also, ich finde das unwahrscheinlich angenehm. Ja? Und übrigens auch in der Ehe, ja, ihr Männer, 1. Thessalonicher 4, die Frauen hört jetzt bitte weg. Und ein jeder Mann von euch soll seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung. Also wir Männer, wir sollen unsere Frau mit Ehre behandeln. Und übrigens auch im Umgang mit Geistesgaben, ja, die Frauen, die Männer auch, ist schon klar. Im Umgang mit Geistesgaben auch. Wir sollen das mit Ehre und Anstand und in Ordnung machen. Nicht, dass es ein Chaos gibt, wenn wir anfangen mit dem Heiligen Geist. Es ist zwar manchmal ist das Chaos des Heiligen Geistes nicht unbedingt unsere, manchmal ist die Ordnung des Heiligen Geistes nicht unbedingt unsere Ordnung. Aber trotzdem ist es so. Wir sagen, Herr, wir wollen, dass es keinen Anstoß gibt, soweit es an uns liegt. Und wisst ihr, warum das so ist? Weil du kannst mit Unfreundlichkeit und dadurch, dass du unsensibel bist, kannst du einen Eindruck, der von Gott ist, versauen. Das kannst du. Kommt was von Gott, wirklich ein prophetisches Wort, und dadurch, dass du arrogant und unfreundlich bist, kannst du alles versauen. Doch, es geht. Habe ich auch schon gemacht. Habe ich auch schon erlebt. Ja. Also, die Liebe benimmt sich nicht taktlos, sie nimmt Rücksicht, sie ehrt die anderen. Sie ist nicht engstirnig, nicht ignorant, nicht unsensibel und selbstgefällig und dumpfbackig, sondern die Liebe, die nimmt Rücksicht. Die Liebe ist höflich, die Liebe ist freundlich, sie ist taktvoll, sie respektiert, sie achtet den anderen und sie ist kultursensibel. Die Liebe ist kultursensibel. Ich denke mal fast, dass das bis hierhin reicht, weil das ist schon, oder? Ich weiß es nicht, ja. Gut, ich fasse das mal bis dahin zusammen. Also das erste war, die Liebe neidet nicht. Die Liebe spielt sich nicht auf, tut nicht groß. Oder sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht stolz, schaut nicht auf andere herunter. Und die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Man könnte positiv sagen, die Liebe ruht in Gott und weiß, was sie bekommen hat von Gott. Und die Liebe braucht sich nicht in den Vordergrund spielen. Sie weiß, Gott ist mit mir und ich kann mit dem zufrieden sein, was ich von Gott habe. Ob es viel ist oder wenig. Ich brauche mich nicht über andere erheben. Ich kann bei dem bleiben, was Gott für mich hat. Ich kann demütig sein und so Ruhe finden für meine Seele. und im Frieden bei Jesus ausruhen. Und die Liebe respektiert und ehrt andere Menschen. Jetzt kommt meine Anmerkung zum Schluss wieder. Was will der uns sagen? Der soll sich erstmal an seine eigene Nase fassen. Und wisst ihr was? Wenn ich das alles aufgeschrieben habe, mir ständig an meine Nase gefasst. Und auch jetzt fasse ich mir dauernd an meine Nase, weil ich weiß schon, wo meine Defizite sind. Aber Gottes Liebe hat keine Defizite. Und ich glaube, Paulus, das möchte ich auch nochmal sagen, stellt uns zuerst mal Gott vor Augen mit dem Ganzen, was er sagt. Er zeigt uns, so ist Gott. So ist Gott. Er ist gütig und freundlich. So einen Gott haben wir. Und das, ein Gott, der so eine Liebe hat, der wirklich geduldig und freundlich ist, das war das, der, was ich das letzte Mal gesagt habe, der gütig ist, der sich nicht groß tut, der sich nicht aufbläht, der sich nicht unanständig benimmt, der nicht das Seine sucht. Vater im Himmel, ich möchte danken dafür, dass du so bist. Und Vater, wir wünschen uns das irgendwie, wir wünschen uns so eine Liebe. Wir wünschen uns das für uns selber. Wir wünschen uns mehr davon, Vater. Und ich bete, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist. Vater, du siehst, was in unseren Herzen aufgewühlt ist, was angesprochen ist. Vater, ich bete darum, komm. Zeig uns dieses Bild noch klarer, wie du bist. Und ich bitte, dass unser Herz darin zur Ruhe kommt, dass es nicht ein Druck ist, so müssen wir jetzt sein und wir können es gar nicht, sondern wir sehen, du bist so. Und wir lassen es zu, dass du auf uns abfärbst. Wir wollen so sein wie du, Vater. Und Vater, es tut uns leid, wo wir nicht so waren, wo wir ganz andere Gedanken und ganz andere Ideen haben. Und sehr schnell eine Begründung dafür finden, dass wir an dieser Stelle jetzt hier nicht lieben. Vater, ich bitte darum, dass du durchkommst mit deinem Geist noch mehr, dass du uns umformst da rein, dass wir wirklich Liebe nach vorne setzen bei dem, was wir tun wollen.